Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum Online-Kongress Krise als Chance deines Lebens. Ich bin Christina Konrad und heute spreche ich mit Katharina Sebert über das Thema Der Tod, vitaler Bestandteil eines lebendigen Lebens. Katharina ist eine Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Heilpraktikerin, die mit großer Würde, Ehrfurcht und Wertschätzung an ihrer Erfahrung als Ermutigerin, Wagemutige, Anregerin für außergewöhnliche Kühnheiten und disziplinierte Kreative wächst und gedeiht. Mit einem großen Herzen trägt sie das reiche Potenzial an Gaben, Geschenken und Medizinfarben in sich. Kummer, Hoffnung und Sehnsucht fließen in einem Fluss durch ihr Leben, dem sie begleitend und vertrauensvoll folgt. Katharina ist ein Vorbild an Wissen, Weisheit, Heilung und Liebe. Sie ist eine Meisterin der gehaltvollen Worte und Wunder, die sich in ihrer tiefgehenden, herzenswarmen Begleitung zeigen. Sie ist eine Lehrerin, die Einzelpersonen und Gruppen auf dem Heilungspfad begleitet. Mit großer und wertschätzender Fürsorge begleitet sie uns bei diesem Interview auf dem Weg zu uns selbst. Vielen herzlichen Dank, liebe Christina. Danke, dass ich zu deinem wundervollen Kongress beitragen darf und dass wir hier zusammen sind zu diesem für mich ganz besonders kostbaren und wertvollen Thema. Danke. Ja, Katharina, wir starten gleich mit der allerersten Frage. Und zwar in den letzten 2-3 Jahren sind wir zu so vielen Beerdigungen gegangen, nur im engsten Verwandten- und Bekanntenkreis, im allerengsten, wie noch nie in unserem Leben. Und der Tod eines Menschen kann uns schnell aus der Bahn werfen. Wie können wir nun akzeptieren, dass der Tod ein unvermeidlicher Teil des Lebens ist?
Ja, also zunächst mal ist es an der Stelle für mich ganz, ganz wichtig, die Sichtweise einzubringen, die wir eben als Menschen oftmals auf den Tod nicht einnehmen können, weil wir zu sehr von dem Abschied einfach selbst betroffen sind und in Trauer und Sehnsucht nach diesen Menschen und oftmals auch in unvollendeten Themen mit einem Menschen uns befinden zum Zeitpunkt seines Todes. Das heißt, das sind alles menschliche Sichtweisen, die schmerzlich sind, Erfahrungen, die wehtun und die dann auch dazu führen, dass wir weder richtig trauern können, noch die Wahrheit erkennen können. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der ganz, ganz großen Sichtweise, liebe Christina, wenn du einverstanden bist, ja, weil dann alles, was wir weiterhin in diesem Austausch miteinander entfalten und wo wir uns hinwenden und wo wir uns im Blick darauf geben, anders gesehen und wahrgenommen werden kann. Ich möchte zunächst dort beginnen, wo die ganze Reise einstmals begonnen hat und grundsätzlich ihren Ursprung und ihre Quelle hat, nämlich dort, wo wir herkommen, in unserer Seelenheimat. Unsere Seelenheimat ist ein Ort, der weit von diesem Ort, wo wir uns jetzt befinden, ist und wo wir einstmals eine Einladung bekommen haben. Eine Einladung von Großmutter Erde, in dem Fall jetzt. Wir befinden uns ja hier auf Großmutter Erde. Eine Einladung von ihr, dass wir doch bitte kommen mögen, um zu ihrer Schönheit, zu ihrer Heilung und zur Entfaltung der Wahrheit von ihr und all ihren Kindern, also allen Pflanzen und Tieren und Menschen und natürlich damit auch zur Entfaltung von uns selbst beizutragen. Das heißt, wir alle haben einstmals einen Ruf gespürt. Wir haben gleichsam einen Auftrag bekommen oder sowas wie ein, das klingt jetzt etwas profan, aber das macht es auch vielleicht deutlich, was es, dass das Ganze auch mit einer Verantwortung einhergeht. Wir haben ein Arbeitsangebot bekommen. Ein Angebot, wo uns Großmutter Erde gesagt hat, ich möchte dich hier haben, ich wünsche mir, dass du hier bist, mit deiner Medizin bist du genau die Richtige, genau der Richtige. Und ich wünsche mir, dass du aus deiner Seelenheimat all den Segen und all die Schönheit und die Fülle und die Möglichkeit, Liebe zu verkörpern und zu verwirklichen mitbringst, weil hier auf Erden das, was du bist und mitbringst, so kostbar ist und so gebraucht wird. Das heißt, alle, die wir hier sind, sind wir mit einem Auftrag hier und alle, die wir hier sind, sind wir von weit gekommen, um uns hier zu inkarnieren. Inkarnieren heißt auf Deutsch übersetzt ins Fleisch gehen. Und wir haben dafür einen Körper geschenkt bekommen, jede und jeder von uns. Und mit Hilfe dieses Körpers sind wir in der Lage zu manifestieren. Und das ist das, was ein Erden- und irdisches Leben ausmacht. Solange wir rein auf der Seelenebene sind, können wir mit Liebe und Wohlwollen und Segen begleiten. Aber wir können nicht wirklich aktiv manifestieren. Das heißt, mit dem Körper ist uns die Möglichkeit geschenkt zu manifestieren. Und von daher sind wir verkörperte Aspekte des Göttlichen, also des großen Schöpfers, der großen Schöpfungsmutter, des großen Schöpfungsvaters, wo wir hier auf Erden diese Aufgabe sozusagen in menschlicher Gestalt fortsetzen dürfen. Und in aller, also wenn wir das im Idealfall betrachten, das auch tun, sozusagen das Göttliche hier auf Erden sind und Botschafterinnen unserer Seelenheimat. Und als solche sind wir hierher gekommen. Das heißt, wenn wir jetzt den großen Bogen spannen durch ein ganzes menschliches Leben hindurch, gleichgültig wie lang es ist nach menschlichem Zeitempfinden, ist der Tod nichts anderes als die Rückkehr nach Hause. Wie wenn wir unseren Körper, so wie wir das abends machen, wenn wir unsere Kleidung ausziehen, die wir tagsüber anhatten, ziehen wir quasi unseren Körper aus, legen ihn ab, geben ihn voller Dankbarkeit zurück. Er hat uns so lange, so unbeschreiblich gedient und dazu beigetragen, dass wir hier die Medizin und unserer Seelenheimat verwirklichen durften, die einzigartige Form von Verwirklichung, verwirklichter Liebe, wie wir sie nur aus unserer Seelenheimat mitbringen können, legen diesen heiligen Körper ab und gehen zurück, kehren zurück in den Ursprung, gehen nach Hause, haben hier sozusagen unser Werk vollbracht und gehen nach Hause. Und wenn wir das in der Weise sehen können, ist uns bewusst, dass wir selbstverständlich als Mensch unter Menschen, wenn wir jemanden verabschieden, Traurigkeit wahrnehmen, weil der Weg mit diesem Menschen und in dieser Weise, wie wir miteinander gegangen sind, unwiderruflich vorbei ist und vollständig einzigartig war. Denn selbst wenn dieser Mensch übermorgen wieder inkarnieren sollte, also irgendwo dann wieder zur Welt kommt, würden wir mit der Seele in einem neuen Körper ganz andere Erfahrungen machen. Auch wenn wir uns wiedererkennen würden, es wäre nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir miteinander verbracht haben. Das heißt, die Trauer ist selbstverständlich angemessen und richtig. Und ganz wichtig ist aber eben darüber hinaus den Blick dafür zu haben oder darauf zu haben, dass das, wo die Seele dann hingeht, die Heimat ist und der Ort, wo sie wirklich, wirklich daheim ist. Und dass diese Heimkehr das wieder eins werden mit dem Göttlichen ist, mit der Urquelle ist, mit dem großen Geist der Liebe, mit Gott, wie auch immer du es nennen möchtest. Und dass diese Wiederheimkehr im Grunde genommen eine ganz, ganz große Freude ist. Vor allen Dingen dann, wenn wir, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir hier auf Erden die Botschaft, die Liebesbotschaft, mit der wir gekommen sind und zu der wir ja eingeladen waren, wenn wir diese Liebesbotschaft hier manifestiert und verkörpert haben, dann ist der Abschied leicht, weil es nichts zu bereuen gibt und nichts zu bedauern gibt, weil nichts offen geblieben ist, weil wir die Liebe verkörpert und verwirklicht haben, die für uns tatsächlich dann auch der Himmel auf Erden war. Dazu komme ich gleich noch kurz. Und wenn wir uns verabschieden, dann wissen wir, das Werk ist vollbracht. Ich habe dazu beigetragen, was auch immer ich dazu beitragen konnte, und es ist gut. Das heißt, auf einer Beerdigung, wenn ein Mensch sein Leben gelebt hat, blicken tatsächlich all die Menschen, die um den Abschied dieses Menschen trauern und um die Vollendung des gemeinsamen Weges, auch immer mit ganz großer Innigkeit und Dankbarkeit zurück. Der Tod ist auf eine Art, wir haben ja tatsächlich den Titel gewählt, vitaler Bestandteil eines lebendigen Lebens, weil in dem Moment, wo wir im Leben, und zwar mitten im Leben, uns der Gegenwart, und zwar der Allgegenwärtigkeit des Todes bewusst sind und der kurzen Kostbarkeit eines irdischen Lebens angesichts der Unendlichkeit der Seele und der Ewigkeit der Seele, dass wir dann das Leben in ganz anderer Weise auch gestalten. An meinem Badezimmerspiegel hängt seit über 12 Jahren die Frage, wenn mein Leben ein Buch wäre, wie würde ich mir wünschen, dass die Geschichte weitergeht? Und das ist eine Frage, die der Tod liebt und die den Tod jeden Tag ins Leben hineinholt. Der ist zwar nicht explizit in dieser Frage enthalten, aber implizit. Und zwar insofern, als ich diese Geschichte, die ich mit meinem Leben und meinem Sein hier schreibe, diese Geschichte ist vor allen Dingen dann eine ganz besonders lebendige, wenn ich weiß, dass der Tod jederzeit eintreten kann und dass die Dinge, die wirklich zum Ausdruck gebracht werden möchten von mir, auch wirklich zum Ausdruck kommen dürfen und sollen und müssen, dass ich dafür eingeladen wurde. Wenn wir betrachten, was die meisten Menschen am Ende eines Lebens oder ihres Lebens bereuen, dann ist es, ihre Liebe nicht zum Ausdruck gebracht zu haben, ihre Lebendigkeit nicht zum Ausdruck gebracht zu haben, die Dinge gemacht oder unterlassen zu haben, die ihnen gedient hätten, wirklich, also ich muss das zweiteilen, die Dinge gemacht zu haben, die dem Leben gedient haben, ist der Punkt, der mit am wichtigsten ist. Also habe ich wirklich meine Träume verfolgt? Habe ich meine Träume ernst genommen? Bin ich dem Duft meiner Seele und dem Sehnen dieses Duftes gefolgt? Habe ich Entscheidungen getroffen, die vielleicht zunächst mit Furcht oder Angst oder hinaus aus der üblichen Komfortzone verbunden waren, die mich aber dann in neue Gefilde und Felder getragen haben, wo ich wirklich ankommen und gedeihen konnte, wo etwas aus mir herauswachsen konnte, von dem ich vorher noch nicht einmal ahnte, dass es in mir ist. Und die Dinge nicht getan zu haben, die wir hätten tun wollen oder können oder sollen, das ist auch einer der größten Reuepunkte. Und von daher ist eine Trauerfeier oder eine Beerdigung, wo wir jemanden verabschieden, von dem wir wissen, er hätte so viele Träume gehabt oder sie hat sich immer gesehnt nach und hat es letztlich nicht gemacht, weil es, welche guten, in Anführungsstrichen, Gründe es auch immer dafür gab, es nicht zu tun, es aufzuschieben, es anderen Dingen unterzuordnen, die angeblich wichtiger waren. Und von daher ist der Tod und der Blick auf den Tod einer, der uns ganz lebendig machen kann, weil im Angesicht des Todes gibt es auch nichts mehr zu fürchten. Was gäbe es zu fürchten im Angesicht des Todes? Nichts. Es ist ja ohnehin besiegelt, dass wir eines Tages wieder gehen. Also selbst in Zeiten, die ja jetzt dann vor uns liegen, neue Erde, wenn uns mehr oder weniger selbst überlassen sein wird, wann wir wieder exkarnieren, also wann wir uns aus dem Körperlichen und Irdischen wieder herausbewegen, und wir die freie Wahl haben, ob wir das nach 50 Jahren, nach 500 Jahren oder 5000 Jahren machen. Selbst dann steht irgendwann die Heimkehr wieder an. Sie ist dann freiwillig, aber sie steht an, weil das ist unsere Heimat. Alles, was auf Erden ist, ist immer vorübergehend. Deswegen ist die Erde
auch, Entschuldigung, deswegen sagen wir ja auch, wenn eine verstorben ist, jedenfalls wir sagen das so, er ist heimgegangen. Ja,
ganz genau. Ganz genau. Und dieses Heimgehen ist so mit so viel Freude und Schönheit verbunden. Ich vermute, dass alle, die jetzt diesen Beitrag lauschen, hierher geführt wurden, vor allen Dingen zu diesem Beitrag, weil sie mit dem Tod schon direkten Kontakt hatten oder jetzt gerade das Thema bei ihnen vielleicht aktuell ist. Und dieses Heimgehen ist das Ekstatischste, was wir uns nur vorstellen können. Im Augenblick unseres Todes öffnet sich unser auch auf körperlicher Ebene werden Hormone ausgeschüttet, die solch unbeschreibliche ekstatische Gefühle auslösen. Die Wiedervereinigung mit dem Licht, aus dem wir kommen, die Wiedervereinigung mit dem Göttlichen, wirklich das Heimkehren, das Wiedereinswerden mit dem Göttlichen ist die größte ekstatische Erfahrung, die wir im ganzen Leben machen. Vielleicht gefolgt von Erfahrungen, die wir machen können als Kind, wenn wir sehr, sehr klein sind und sehr innige, echte Bindungserfahrung machen. Vielleicht an der Brust unserer Mutter, wenn wir zutiefst willkommen sind und geliebt sind. So wie das dann vor allen Dingen künftig sein wird, wenn Kinder auf Erden inkarnieren. Vielleicht in der Liebe zwischen Frau und Mann, wenn eine solch göttliche Verschmelzung zweier Seelen stattfindet, die eine solche Verschmelzung auf Seelen-, Herzens-, Gefühls- und körperlicher Ebene ist, dass sie dem nahe kommt. Aber all das ist immer noch ganz, ganz wenig im Gegensatz oder im Vergleich mit dem, was im Augenblick dessen, was wir hier als Tod empfinden, geschieht. Nämlich diese ekstatische Wiedervereinigung und Heimkehr in das Licht und in das Göttliche. Deswegen ist es auch so, dass Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, ich hatte das auch am Anfang meines Lebens, alle sagen, ich bin sehr ungern wieder zurückgekommen. Das irdische Leben wirkt schon sehr eingeschränkt neben dem, was uns eigentlich ausmacht. Das Wichtige ist aber, dass so viele Menschen Nahtoderfahrungen machen, weil sie davon berichten können und uns diese lähmende Angst nehmen können. In dem Moment, wo wir Angst vor dem Tod haben oder diese Angst uns möglicherweise lebenslang begleitet, gelingt es nie, ein wirklich lebendiges Leben zu führen, weil die Angst vor dem Tod uns so jedes Vertrauen und jeden Mut nimmt und die Schönheit und die Größe und die Würde eines wahren menschlichen Lebens auch beschneidet. Und in dem Moment, wo der Tod uns begleiten darf durchs Leben, und deswegen haben wir auch den Titel gewählt, vitaler Bestandteil eines lebendigen Lebens, spielen die irdischen Dinge keine Rolle mehr. Und die irdischen Dinge dienen ja zumindest jetzt noch immer dazu, uns davon abzuhalten, unsere göttliche Wahrheit zu erinnern und zu leben und zu verwirklichen. Und wenn wir diese mystische Erfahrung aber einmal gemacht haben oder erinnern oder von ihr gehört haben, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie groß das Mysterium des Lebens eigentlich ist und wie heilig es ist. Und dann ist die Heimkehr, wenn wir mit einem Bündel voller guter Nachrichten in unsere Seelenheimat heimkehren. Und dieses Bild möchte ich uns mitgeben. Wir kennen ja das Bild, dass wir aus anderen Leben möglicherweise ein großes Vermächtnis an karmischen Verstrickungen mitbringen, die wir dann irgendwie aufarbeiten müssen, ihre bewusst werden müssen. Davon handelt ja unter anderem auch unser Austausch, unser zweites Gespräch, das wir hier im Rahmen deines wundervollen Kongresses geführt haben, Christina. Und wenn wir auf den Tod blicken, dann ist sozusagen die richtige Einstellung die, was möchte ich in meinem Bündel alles tragen, wenn ich nach Hause heimkehre und was möchte ich von meiner Seelenfamilie ausbreiten und sagen, also ich war als Botschafterin von uns allen hier auf Erden und es war mir eine unglaublich große Freude und Ehre, dass ihr mir zugetraut habt, dass ich uns auf Erden so vertreten darf und dass ich als Botschafterin auf Erden sein darf, dass ich die Möglichkeit und Gnade erfahren habe, Teil unserer Seelenheimat und unserer Schönheit auf Erden zu verwirklichen und zu sein, sozusagen ein Stück meines persönlichen Himmels auf Erden verwirklicht haben zu dürfen. Und jetzt hier mag ich mit euch teilen, was ich in meinem Bündel alles mitgebracht habe, was ich verwirklichen konnte, wozu ich beitragen konnte. Ich konnte dazu beitragen, dass Menschen mit mehr Mitgefühl auf sich blicken, dass ich mit mehr Mitgefühl auf mich blicken konnte. Ich konnte dazu beitragen, mich zu erinnern, wer und was meine Seelenheimat ist und andere daran zu erinnern. Ich konnte beitragen, dass in der Welt Liebe gewachsen ist. Ich konnte beitragen zu Vergebung, ich konnte beitragen zu Schönheit und dann die Vorstellung, dass alle um mich herum dieses Bündel bestaunen und sich bedanken, dass einer oder eine von ihnen auf Erden war, um zu all dem beitragen zu dürfen, beitragen zu können. Und diese Vorstellung, dieses Bündel zu packen, also diese Geschichte, die wir mit uns im Leben schreiben, und diese Geschichte beinhaltet eben nicht diese irdischen Dinge, die beinhaltet nicht, ich bin Vorstandsvorsitzende geworden, ich hatte ein Jahreseinkommen von 250.000, was auch immer, welcher Währung. Ich habe eine Abteilung geleitet mit 30 oder 300 Menschen oder wie auch immer, sondern die Frage in meiner Seelenheimat wird sein, wie hast du deine Macht an diesem Ort genutzt, um zu Gutem beizutragen? Wie hast du das, was dir als Geldentlohnung oder Ausgleich dafür zuteil wurde, wie hast du das genutzt, um zu Gutem beizutragen? Wie hast du zu Gutem bei den Menschen beigetragen, die dir unterstellt waren? Wie hast du dazu beigetragen, dass ihr gemeinsam in Zusammenarbeit und in der Gemeinschaft etwas Gutes erschafft? Etwas, was der Menschheit, Großmutter Erde, den Pflanzen, den Tieren, allem Leben auf Erden dient? Das werden die Fragen sein, die wirklich wichtigen Fragen sein. Wo warst du wahrhaftig? Bist du in deiner Wahrheit gestanden? Bist du deinem Ruf gefolgt? Wie war das damals, als du über deine Komfortzone hinausgetreten bist und deiner Vision gefolgt bist? Und wie hast du vielleicht anderen die Hand reichen können, um sie zu inspirieren, das zu tun? Wie hast du vielleicht andere ermutigt dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist? Was ist es, was du in deinem Bündel trägst? Und wenn wir diese Frage beantworten und uns jeden Tag stellen, dann wird uns bewusst, dass die Antwort auf diese Frage, wenn mein Leben ein Buch wäre, wie würde ich mir wünschen, dass die Geschichte weitergeht, was dann die Antworten sind. Und die sind für jeden Menschen natürlich ganz einzigartig und individuell. Und es geht überhaupt nicht darum, eben Vorstandsvorsitzende zu werden oder einen riesen Konzern zu leiten oder unbeschreiblich berühmt zu werden, sondern es geht darum, an dem Ort, wo ich mich befinde, wo ich mich inkarniert habe, an dem Ort die und der zu sein, als der ich gekommen bin. Und wenn ich jeden Tag für meine Familie morgens ein Frühstück zubereite in Liebe und sie mittags und abends willkommen heiße, wenn sie nach Hause kommen und einen kleinen Garten gestalte oder eine Katze auf den Schoß nehme und sie streichle, meinem Kind eine Geschichte vorlese oder ihm lausche, wenn es Kummer hat, dann ist das die Verkörperung. Und die Mitglieder meiner Seelenfamilie werden darauf blicken und werden zutiefst berührt sein und mir danken, dass ich so viel Liebe und Schönheit und Mitgefühl in die Welt gebracht habe und dass ich dazu beigetragen habe, diese Welt zu einer besseren zu machen. Oder was ich jetzt von deinem Lebensweg und Medizinpfad auch weiß, liebe Christina, wie sehr du dich in den Dienst gestellt hast, um demütig das zu geben an Liebe, was dir möglich war. Und das war so viel oder ist so viel. Und was das für ein unbeschreiblich großes Geschenk ist. Und wie man dann eines Tages, wenn man diese Kostbarkeit aus diesem Bündel auspackt und vor sich hinlegt, wie dann nicht nur wir selbst dankbar zurückblicken und freudig zurückblicken und wissen, es ist so viel Gutes geschehen dadurch, dass ich gekommen bin. Dass sich das, wofür wir gekommen sind, erfüllt hat.
Verena, das hast du wunderbar, hast du diesen Weg unseres Lebens beschrieben, damit wir auch ein gewisses Verständnis für den Tod haben oder dieses Verständnis auch erweitern. Und ich hatte mir die Frage notiert, können Sterbende eine Lehre für andere hinterlassen? Das ist ja genau das, was du eben beschrieben hast, dass Menschen für uns eine Lehre hinterlassen. Was haben Sie getan in diesem Leben? Das hast du wunderbar beschrieben eben. Und wenn jetzt Menschen einen geliebten Menschen doch hinterlassen auf dieser Erde, und welche Bedeutung hat denn die Trauer als Reaktion auf diesen Tod?
Also die Trauer ist was ganz, ganz Wichtiges, weil sie ist Ausdruck unserer Liebe. Und wenn wir letztendlich ist diese Trauer das, was alles Lieben auf Erden, wenn wir wirklich zulassen, tief und wahrhaftig uns zu öffnen für dieses große Gefühl, ist etwas, was die Liebe immer begleitet, so wie ein, in der Musik nennt man das Basso Continuo. Dass die höheren Töne oder die Instrumente, die die höheren Töne erzeugen, werden getragen von den Instrumenten, die den tieferen Ton erzeugen oder in einem Chor, dass die weiblichen Stimmen wirklich getragen werden von den Bassstimmen der Männer. Und dieser Basso Continuo, der sich in unserem Lieben immer hindurchzieht wie ein roter Faden, ist zugleich die Traurigkeit, wenn wir wirklich tief lieben, ist immer die Traurigkeit da oder die Bewusstheit da, dass es eines Tages, dass dieser gemeinsame Weg endet. Und wir sind uns der Kostbarkeit bewusst, die dieser Mensch an unserer Seite oder dieses Tier an unserer Seite oder die Erde an sich, Großmutter Erde in ihrer Schönheit, ja, als mein Vater nach Hause gegangen war, kam er ganz oft zu Besuch. Das ist auch etwas, was ich gerne noch ansprechen möchte. Und eines Tages habe ich das, eine Gemüsesuppe vorbereitet für die Geburtstagsfeier meiner Tochter. Meine Tochter und mein Vater hatten eine sehr, sehr innige Liebe miteinander geteilt. Also wirklich so was ganz Seelenverbundenes. Die kannten sich schon über ganz viele Leben. Und mein Vater ist gestorben, da war meine Tochter 9 Jahre alt und wir waren alle an seinem Sterbebett. Und es war 2 Jahre nach seinem Tod und ich habe das Gemüse geschnitten für ihre Geburtstagsfeier und die Suppe für die Geburtstagsfeier. Und plötzlich stand mein Vater neben mir. Und er hat mich damals sehr oft besucht und wir haben uns viel ausgetauscht. Und an diesem Tag sagte er, ach, wenn ich nur einmal nochmal sowas essen könnte. Du glaubst nicht, wie sehr ich mich danach sehne, nochmal so irdisches Glück zu erleben, wozu ja auch die ganzen irdischen Dinge gehören, dass wir etwas riechen können und schmecken können und umarmen können und anfassen können und kauen können und genießen können. Also all diese sinnlichen Genüsse, die ja auf Erden Teil unseres irdischen Weges sind. Und dass sozusagen diese Erfahrung, es ist beides so wundervoll schön und so unbeschreiblich kostbar. Und wir sind keinesfalls getrennt, wenn jemand nach Hause geht, sondern der Kontakt bleibt immer da. Und jetzt komme ich zu dem Punkt deiner Frage, zu der Trauer. Die Traurigkeit ist immer die Bewusstheit, wie tief die Liebe war. Und dann gibt, und da gibt es aber zwei Formen von Trauer. Es gibt die Trauer, die sozusagen uns nie frei werden lässt, und die Trauer, die uns frei gibt. Die Trauer, die uns nie frei werden lässt, ist diejenige, wenn etwas offen geblieben ist. Wenn wir vielleicht etwas nicht vergeben konnten oder immer noch nicht vergeben haben oder wenn wir im Vorwurf sind gegen denjenigen, der gegangen ist oder auch gegen die Umstände seines Todes. Und dann halten wir an etwas fest, was mit Liebe nichts zu tun hat. Und dann ist die Trauer eine, die auch noch nach langen Jahren nicht in Liebe übergegangen ist. Und die Trauer, die uns befreit, ist diejenige, die die Liebe zum Ausdruck bringt. Die Trauer, die uns befreit, ist diejenige, wo wir sagen können, was bin ich beschenkt, dass ich dich kennen durfte? Was ist es für eine große Ehre und für ein unbeschreibliches Geschenk gewesen, dass ich mit dir Zeit verbringen durfte, dass ich dich kennen durfte, dass ich im besten Falle dich wirklich kennen durfte. Und diese Trauer hat immer wieder Schübe. Das ist dann so ein Verlauf von Wellen, hat immer wieder Schübe von Schmerz, wenn bewusst wird, oh, ich vermisse dich so. Es ist wäre so schön jetzt, wenn wir zusammen hier auf dem Sofa sitzen könnten, meine Hand auf deinem Oberschenkel oder meine Hand in deiner Hand und wir erzählen uns, wir lachen miteinander, ach weißt du noch, und diese Kekse, die wir miteinander gebacken und dann so gerne gegessen haben und die wir in die Schachtel gepackt haben und zum Picknick mitgenommen haben. Und weißt du, ich vermisse dich, wenn ich diesen Weg entlang gehe und den wir so oft miteinander gegangen sind. Und dein Duft ist vergangen und ich kann ihn nicht mehr wahrnehmen und ich vermisse es. Das sind so Wellen, die von Schmerz dann hochkommen können und die verbinden uns aber sofort mit der Liebe und dann sitzen wir da und obgleich es schmerzlich ist, dass dieser Mensch jetzt in der irdischen Form, wie wir ihn ja kannten, nicht mehr da ist. Es ist die Erinnerung da und es ist die Liebe da und es ist die Verbindung und Verbundenheit da. Und von daher ist Trauer immer ein Ausdruck unserer Liebe und unserer Verbundenheit. Was nicht bedeutet, dass wir nicht beispielsweise, wenn jemand lange krank ist und einen langen Sterbeprozess hat, also wo sozusagen zum Teil schon Jahre vor dem eigentlichen Tod die Vorbereitung auf das Sterben beginnt und die Vorbereitung auf den Abschied beginnt. Da kann es durchaus sein, dass die gesamte Trauer, die oftmals erst nach dem Tod bei einem plötzlichen Tod eintritt, innerhalb dieses Zeitraumes schon vollständig durchlebt wird. Einfach weil der Abschied einer in Raten ist, wo wir uns Stück um Stück damit anfreunden müssen, dass der gemeinsame Weg endlich ist. Und dieser Basso Continuo, und deswegen mag ich da noch mal kurz darauf zurückkommen, ist aber auch genau die Kraft, die uns sagen lässt, wie schön, dass es dich gibt. Jetzt sind wir hier. Lass uns alles genießen, was wir jetzt genießen können, weil ich weiß, es ist endlich. Es wird der Tag kommen, da sind wir nicht mehr zusammen. Und es ist unabhängig davon, ob dieser Tag in 5 Jahren, 50 Jahren oder 500 oder 5000 Jahren ist. Es wird der Tag kommen. Und weil ich weiß und mir dessen bewusst bin, weil dieser Basso Continuo des Schmerzes im wahren Lieben immer wie ein Faden mitschwingt, können wir sagen, ich liebe dich. Du bist so kostbar. Es ist so ein Geschenk, dass es dich gibt. Es berührt mich so sehr, dass es dich gibt. Du bist so ein Himmelsgeschenk. Und diese Dinge können wir nur sagen, wenn wir uns der Kostbarkeit bewusst sind. Und deswegen ist der Tod so ein vitaler Begleiter im Leben. Denn die meisten Menschen bereuen vor allen Dingen eines auf dem Sterbebett: nicht die Liebe zum Ausdruck gebracht zu haben, wie sie es gerne getan hätten. Weil sie Angst hatten, dass sie sich damit lächerlich machen, weil sie Angst hatten, dass das Gegenüber sagt, aber ich liebe dich nicht so, wie du mich liebst, weil sie Angst hatten, sich dadurch verletzlich zu machen, weil sie Angst hatten, dass man das nicht sagt und so weiter und so fort. Wenn der Tod an unserer Seite sitzt und wir mit einem Menschen, einem Tier, einem Ort sind, einer Pflanze sind, die uns ganz, ganz tief berührt, dann wissen wir um die Endlichkeit und dann können wir all das zum Ausdruck bringen. Und dann ist gesagt und getan, was gelebt werden wollte, nämlich Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und damit ist alles zum Ausdruck gebracht. Und dann ist die Trauer viel leichter, weil es gibt nichts, was offen geblieben wäre, was wir uns vorwerfen müssten. Wir haben unsere Liebe miteinander gefeiert. Und das, was bleibt, ist Sehnsucht nach diesem Menschen und also nach dem körperlichen Beisammensein, dass wir gemeinsam einen Spaziergang machen können und gemeinsam eine Suppe kochen können, dass wir uns anrufen können oder so wie wir jetzt hier zusammensitzen und uns austauschen können, eintauchen können, Dinge miteinander teilen können, die für uns wichtig und bedeutsam und wesentlich sind. Und das bleibt, weil dieser Mensch ist unersetzlich, absolut unersetzlich, weil jeder Mensch einzigartig ist. Aber wenn wir es gefeiert haben, was wir mit diesem Menschen oder Tier oder Ort oder wie auch immer feiern konnten, dann ist gleichzeitig in der Trauer die Liebe da, die Verbindung da und die Verbundenheit da. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich möchte unbedingt darauf eingehen, dass die Trennung eigentlich nur eine scheinbare ist. Weil es fehlt zwar die körperliche Hülle, die vertraute körperliche Hülle, aber die Seele ist da. Und da mag ich eine oder vielleicht zwei ganz wunderschöne Dinge erzählen, die mir Menschen erzählt haben, ohne dass ich vorher davon gesprochen hätte. Das eine war meine Tante, deren Mann sehr früh gestorben ist. Der war so alt wie ich jetzt. Und 3 Wochen nach seinem Tod haben wir telefoniert. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was wirklich schön ist? Er war die letzten Monate vor seinem Tod, hat er in einem anderen Zimmer geschlafen, weil er solche Herzprobleme hatte, dass er sehr laut geatmet hat und mich im Schlaf nicht stören wollte. Und jetzt liegt er jede Nacht wieder neben mir. Ich spüre ihn an meiner Seite und ich spüre, wie er mich hält und mich umarmt und wie er an meiner Seite ist. Und dasselbe hat mir eine Frau erzählt, die auch ihren Mann verloren hat. Und die hat gesagt, weißt du, Katharina, das Schöne ist, er ist jetzt immer an meiner Seite. Vorher war er bei mir, wenn ich auch bei ihm war. Und jetzt, ob ich im Auto sitze oder etwas koche oder mit anderen Menschen zusammen bin, er ist immer an meiner Seite. Und ich spüre eine Verbundenheit mit ihm, wie ich sie im Leben zwar auch kannte, weil wir sehr inniglich Liebende und auch ein sehr inniges Paar waren, aber diese Verbundenheit hat nicht gelitten durch seinen Tod und seinen Abschied. Ganz im Gegenteil hat sie gesagt, sie ist noch tiefer geworden. Und das ist die Trauer, die in die Liebe hineinführt und die uns noch tiefer für die Liebe öffnet, wo der Schmerz über den irdischen Abschied unser Herz so weit öffnet, dass wir auf eine Art wie eine göttliche Verbindung bekommen und auch schon eine Vorahnung auf unser eigenes Heimkehren. Und das ist jetzt ja auch was ganz, ganz wundervoll Schönes. In dem Moment, wo wir heimkehren, werden wir von Menschen empfangen, die vor uns gegangen sind. Als mein Vater auf seinen Tod zuging, wir haben ihn über Wochen zu Hause begleitet in seinem Abschied und in der Vollendung seines Lebens, hat er etliche Tage vor seinem Tod, hat er gesagt, ihr müsst mich jetzt alleine lassen. Meine Mutter ist hier und ich will mit ihr sprechen. Und als er uns dann danach wieder hereinrief, hat er gesagt, also wisst ihr, ich habe ja viel in Büchern davon gelesen. Ja, du hast mir ja auch viel erzählt davon. Durch meine Nahtoderfahrung habe ich natürlich einen Blick auf den Tod, der wirklich für viele Menschen glücklicherweise sehr tröstlich ist. Und dann hat er gesagt, aber jetzt zu wissen, dass meine Mutter hier ist und auf mich wartet und mich begrüßt und in diesem ganzen Abschied ganz explizit begleitet, fühlt sich unbeschreiblich schön an, weil dieses Heimkommen ist tatsächlich auch eine Wiedervereinigung, also eine seelische Wiederverschmelzung mit den Menschen, die auch im Leben für uns wirklich wichtig waren. Und von daher ist es etwas ganz Heiliges, nicht nur das Sterben und das Heimgehen selbst, sondern tatsächlich auch, wenn wir zulassen, dass dieser Aspekt unser Leben und Lieben begleiten darf, weil es eine ganz große Tiefe bekommt und unser Leben dadurch etwas die Heiligkeit zurückerinnert, die darin liegt. Und dann ist natürlich auch bewusst, dass das Sterben an sich ein heiliger Moment ist und dass wir, wenn wir einen Menschen im Sterben begleiten dürfen, was eine ganz große Ehre ist. Jeder Mensch entscheidet selbstverständlich, ob er alleine stirbt oder in Begleitung sterben möchte. Also unsere Seele legt alle Parameter fest, unter denen sie nach Hause wieder zurückkehrt. Und damit sind auch die Menschen, die jetzt zum Beispiel, wir haben ja gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren viele Menschen sterben sehen im öffentlichen Raum, bei Sportveranstaltungen, bei Moderationen im Fernsehen. Jede Seele wählt, wie sie geht und tut das auch sowohl für sich und in Einklang mit ihrer größten Wahrheit, aber auch immer in Einklang mit der größten Wahrheit, was ihr Tod erinnern darf in denjenigen, die bleiben. Und die Erinnerung ist immer die Erinnerung an die Kostbarkeit des Lebens, an die Endlichkeit des Lebens, wie wichtig es ist, dass wir Liebe zum Ausdruck bringen und Liebe sind und dass wir das jetzt auskosten. Und was im Tod geschieht, ganz gleichgültig, ob er plötzlich geschieht oder von langer Hand, sich vorbereitet, ob wir darauf vorbereitet sind, oder uns unvorbereitet fühlen, sowohl als Angehörige als auch tatsächlich als diejenigen, die nach Hause zurückkehren. Der Prozess, der da geschieht, ist, dass unsere Seele sich stückweise herauslöst aus dem Körper und uns möglich macht, verbunden zu sein mit diesem großen Bild. Das heißt, viele Menschen, das hatte ich auch in unserem anderen Gespräch schon angesprochen, zeigen, selbst wenn ihr Tod dann plötzlich eintritt, in den Wochen vor ihrem Heimkehren, Zeichen von vertiefter Liebe. Die sagen plötzlich, ich liebe dich, oder sie nehmen einen plötzlich in den Arm oder bringen zum Ausdruck, wie kostbar etwas oder jemand für sie ist, schreiben vielleicht noch einen Brief oder drücken es durch Gesten aus. Das heißt, der Tod kommt immer mit der Liebe. Und der Tod ist nichts anderes als gelebte Liebe. Und von daher ist auch Sterbebegleitung, wenn wir sie machen dürfen, ein Ausdruck von jemanden begleiten dürfen, im allerheiligsten Geschehen nach Hause zu kehren mit diesem Bündel, das ein Mensch dann mitnimmt in seine Seelenheimat. Ja, die Kirche hat es zum jüngsten Gericht gemacht und das ist was ganz Schlimmes. Und ich möchte, dass wir das alle loslassen, weil es wurde dadurch zu einer Vorstellung gemacht, dass etwas oder jemand über uns richten würde und dass es noch dazu gefolgt wäre von einer Strafe oder einer Belohnung. Und das ist ganz, ganz fürchterlich. Und ich sage das deswegen so vehement, weil diese Vorstellung den meisten Menschen, genau aus dieser Vorstellung heraus, der Tod so unbeschreiblich viel Angst bereitet. Und genau das ist eben nicht der Fall. Das Göttliche, mit dem wir wieder verschmelzen, blickt mit so viel Hochachtung auf uns, die wir es gewagt haben, in ein Gefilde zu gehen, wo wir vielleicht sogar vergessen, dass wir göttlichen Ursprungs sind, wo wir Schmerz erfahren in der irdischen Welt, wo wir uns getrennt wahrnehmen, weil mein Körper und dein Körper getrennte Entitäten sind, obgleich es auf Seelenebene überhaupt keine Trennung gibt. Das heißt, die geistige Welt blickt mit so viel Ehrfurcht auf uns und mit so viel Liebe auf uns, mit so unendlich viel Güte auf uns. Es gibt keinerlei Vorwurf. Es gibt keinerlei Sache, die sie uns jemals in irgendeiner Weise ankreiden würde, wofür wir uns schuldig fühlen müssten oder schämen müssten. Ganz im Gegenteil. Es wird so gefeiert, dass wir den Mut hatten, in dieses wilde Land von Großmutter Erde zu gehen und in dieses wilde Leben zu gehen. Und wenn wir einen Menschen im Sterben begleiten, dann ist die schönste und größte Sterbebegleitung, wenn wir diesem Menschen mitteilen, dass sein Leben einen Unterschied gemacht hat, dass er uns erinnert hat. Und wenn es kleine Gesten sind, an die wir uns erinnern und sagen, weißt du noch damals, als du mit deiner Hand über meinen Kopf gestreicht hast und als du gesagt hast, du musst keine Angst haben, ich halte dich in dieser Situation, du kannst mich jederzeit. Dann ist die schönste und größte Sterbebegleitung, wenn wir diesem Menschen mitteilen, dass sein Leben einen Unterschied gemacht hat, dass er uns erinnert hat. Und wenn es kleine Gesten sind, an die wir uns erinnern und sagen, weißt du noch damals, als du mit deiner Hand über meinen Kopf gestreicht hast und als du gesagt hast, du musst keine Angst haben, ich halte dich in dieser Situation, du kannst mich jederzeit anrufen. Oder weißt du noch damals, als du dich so gefreut hast, als ich zu dir kam und mich entschuldigt habe und mich so geschämt habe, und es war so fürchterlich für mich, ich habe mich so furchtbar geschämt dafür, dass ich dir so eine Unverschämtheit an den Kopf geknallt habe oder dass ich so gebrüllt habe oder dass ich so aufgebracht war, dass ich so böse Worte ausgesprochen habe. Und du hast damals gesagt, ach weißt du, ich habe das auch schon mal gemacht. Alles gut. Und dass wir einem Menschen erzählen, sozusagen sein Päckchen, das er mitnimmt in seine Seelenheimat. Und dass wir diesen Menschen das spiegeln und dass wir diesen Menschen ermöglichen, sich selbst vollständig anzulieben, aus dieser fürchterlichen Geschichte des jüngsten Gerichtes auszusteigen und hineinzugleiten in die wahre Liebe des Göttlichen für jede einzelne Seele. Und dass dieser Mensch in Ruhe und Frieden und Schönheit sterben kann und Abschied nehmen kann in dem Wissen, meine Güte, tatsächlich scheine ich einen Unterschied gemacht. Es scheint einen Unterschied gemacht zu haben, dass ich hier war. Und das ist so beglückend und so groß für denjenigen, der diese Dinge aussprechen oder vielleicht auch in einem Brief niederschreiben darf und dem Sterbenden mitgeben darf, sodass dieser Mensch das vielleicht heimlich 20, 30 oder 100 Mal lesen kann. Und dass wir einem Menschen das mitgeben, das ist einfach heilig und wundervoll schön. Und da wird uns auch die Dimension eines menschlichen Lebens bewusst. Und jetzt belegt sich meine Stimme. Ich muss mich kurz räuspern. Entschuldigung bitte. Und dann erfüllt sich auf dem Sterbebett die tiefste Sehnsucht, die wir alle haben, nämlich dass unser Leben und unser Hiersein Sinn gemacht hat.
Das hast du mit einem Satz nochmal sehr gut zusammengefasst, denn die Sinnfrage ist ja ohnehin oft eine Frage, die Menschen auch umtreibt. Wenn ich jetzt ich sag mal als Beispiel im Bekanntenkreis jemand habe, der gerade Abschied genommen hat von seinem Vater oder Mutter oder Mann oder wie auch immer, wie kann ich nun diesen Trauernden begleiten in der Zeit des Abschieds? Hast du da noch Gedanken?
Ja, das ist wundervoll schön. Vielleicht, ich möchte vorher noch eine Sache sagen, weil viele Menschen sich denken jetzt möglicherweise, ja gut, es gibt ja da die Situationen, wo ich wirklich liebevoll war, aber es gibt ja vielleicht eine Million andere Situationen, wo ich alles andere als liebevoll war. Muss ich die jetzt ausklammern oder muss ich vielleicht doch Angst haben, dass das irgendwie entgegen dessen war, was meine Seele gewählt hat, oder muss ich da mir Vorwürfe machen? Muss ich es verdrängen? Und nein, alles, was unsere Seele gewählt hat, ist dafür gedacht, dass es Sinn macht. Selbst die schlimmste Tat macht Sinn. Wenn wir, und ich gehe gleich auf deine Frage ein, also wenn wir jetzt uns in der Welt umsehen, da gibt es viele, die jetzt inkarniert sind, die zu Massenmord beigetragen haben, die zu ganz viel Schaden beigetragen haben, zu ganz viel Ängsten beigetragen haben, zu ganz viel Dingen beigetragen haben, die letztlich Leid, Not und Schmerz verursachen und verursacht haben. Was diese Menschen aber getan haben, ist der große Dienst, dass sie vielen, vielen Menschen die Möglichkeit gegeben haben, zu erwachen und zu erkennen, was tatsächlich die Wahrheit ist. Das heißt, jedes einzelne Leben und jede Regung, die wir im Leben tun, ist sinnvoll im großen Ganzen. Und wir dürfen uns vollumfänglich vergeben für alles, wo wir meinen, einen Fehltritt geleistet zu haben, und wir dürfen uns vollständig annehmen und lieben mit allem, was wir in unseren Augen gut und richtig gemacht haben. Denn für die Seele und für das Göttliche gibt es kein Falsch und kein Richtig, sondern immer nur, wie gut, dass es dich gibt, und alles ist gut. Weil die Liebe allumfänglich ist. Und von daher brauchen wir uns auch nie die Frage zu stellen, wie kann Gott nur zulassen, dass dieses oder jenes geschieht. Wenn Gott es nicht zulassen würde, würde es ja nicht geschehen. Gott lässt es zu, weil die Liebe alles umfasst. So, und jetzt, was können wir tun? Das wäre eine schöne Frage, Christina. Was können wir tun, um in der Trauer uns eben mit der Liebe zu verbinden? Ein ganz wundervoll schönes Ritual, das ich sehr mag und das ich, zu dem ich Menschen gerne einlade, die den Abschied eines Menschen zu betrauern haben. Also was man im Sterben tun kann, das habe ich ja eben ohnehin schon gesagt, also wen auch immer wir jetzt kennen, den wir wertschätzen und von dem wir vielleicht sogar auch wissen, dass der Abschied nahe ist, lasst uns dahin eintauchen mit dem, was ich eben schon gesagt habe. Und wenn sich ein Mensch verabschiedet hat, gibt es eine ganz wundervoll schöne Zeremonie, nämlich für den Menschen, der sich verabschiedet hat, einen kleinen Ort oder Altar zu erschaffen. Wenn wir mit diesem Menschen zusammengelebt haben, dann gibt es ja einen Lieblingsplatz von diesem Menschen, wo der Mensch gerne saß oder lag oder sich aufgehalten hat. Und dort ein Foto dieses Menschen, also von seiner irdischen Gestalt, wie wir sie kennen oder kannten, hinzustellen. Und ein paar Gegenstände, die dieser Mensch sehr geliebt hat. Und uns jeden Tag an diesem Ort eine Kerze anzündend hinzusetzen und mit diesem Menschen in Zwiesprache zu gehen. uns zu erinnern und zu sagen, das sind so ganz kleine Dinge, die kleinen Dinge, die wir auch auf dem Sterbebett sagen können. Heute erinnere ich mich daran, wie du mir damals die Hand gehalten hast. Heute erinnere ich mich daran, wie besonders du das Messer gehalten hast, wenn du etwas geschnitten hast. Du hast es anders gehalten als andere Menschen. Heute mag ich einfach stillsitzen und deine Gegenwart an meiner Seite spüren und atmen und wissen, dass unsere Verbindung ewig ist. Heute mag ich mich daran erinnern, dass ganz gleichgültig, wo ich bin, du in meinem Herzen immer weiterlebst und dass alles, wo ich in irgendeiner Weise den Pfad beschreite mit den Dingen, die für dich wesentlich waren, und ich mich an dich erinnere, dass du dabei bist, dass du in meinem Herzen lebendig mitlebst. Und diese Zeremonie ganz bewusst jeden Tag 7 Wochen auszuführen. 7 mal 7 Tage. Das ist so ungefähr die Zeit, die unsere Seele braucht, um sich auch aus dem Irdischen in guter Weise zu verabschieden. Viele Seelen können sich nur schwer verabschieden, wenn es viel zu bedauern gibt. Also deswegen kommt es zu solchen Erscheinungen, die wir dann Spuk nennen vielleicht. Das sind immer Seelen, die in irgendeiner Weise vielleicht sich noch entschuldigen wollen für etwas, die noch eine Last mit sich tragen. Und wenn wir in diesen 7 mal 7 Tagen lauschen, dann kann dieser Mensch, der von uns gegangen ist, oder dieses Tier, das von uns gegangen ist, uns mitteilen, was es mitteilen möchte. Es kann vielleicht sein Bedauern, dass es rüde mit uns umgegangen ist, zum Ausdruck bringen. Und wir können wiederum zum Ausdruck bringen, dass wir diesen Menschen ohnehin so lieben, dass alles gut ist, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass wirklich alles gut ist und dass wir ihn freigeben, frei von diesen Schuldgefühlen, von diesen Schamgefühlen, von diesem Selbstvorwurf. Diese 7 Wochen geben uns die Gelegenheit, all diese Dinge zu klären, mit diesem Menschen, den wir verabschiedet haben, nochmal in ganz, ganz innigen Kontakt zu gehen und dadurch die Liebe wirklich zum Ausdruck zu bringen, die Liebe zu vertiefen. Und es ist ganz wundervoll schön, dass nämlich nach einer Weile, noch während dieses Prozesses, wir feststellen, ach, es wird, auch wenn wir diesen Menschen wirklich vermissen, es wird leichter, weil wir in der Liebe so tief verbunden sind, dass die Nähe eigentlich vielleicht sogar inniger ist als vorher. Und wenn wir dann auch noch wahrnehmen, und das ist tatsächlich innerhalb dieser 7 Wochen eine ganz konkrete Wahrnehmung, jetzt kann dieser Mensch wirklich mit dem Göttlichen vollständig verschmelzen und ist frei von diesen irdischen Konzepten, die da vielleicht rund um Schuld, Scham, Vergebung, Nichtvergebung und so weiter und so fort kreisen. Jetzt ist dieser Mensch frei und kann vollständig mit dem Göttlichen verschmelzen. Dann ist es so ein Geschenk, dass wir posthum sozusagen mit diesen Menschen dann noch erleben und so eine Vertiefung unserer Beziehung, die ja vorher auch schon da war, dass etwas ganz wundervoll Schönes, Nährendes und Erhebendes daraus geschieht. Und am Ende dieser Zeremonie kann man dann zum Beispiel die Gegenstände, die da noch liegen, Großmutter Erde übergeben. Vielleicht den Bergkristall oder die Geldtasche oder den Tabakbeutel oder was auch immer. Oder es in unser Regal stellen und einfach, es ist alles ja so angereichert, liebevoll über 7 Wochen hinweg mit lauter schönen Erinnerungen, dass es einfach ein Kleinod ist, das mit der Liebe angefüllt und genährt und gesättigt ist, die uns verbindet. Und das ist unbeschreiblich schön und erhebend und nährend und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Ja, danke. Du hast uns eben so richtig deutlich gemacht, wie wir Trost und auch Hoffnung inmitten des Verlustes empfinden können. Und auch bei diesem Weg bei der Trauer und auch hinterher hast du doch uns deutlich gemacht, nun, wie das Verständnis von Liebe und Beziehungen im Angesicht des Todes und der Trauer ja, beeinflusst wird. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, welche kulturellen Unterschiede gibt es nun hinsichtlich der Art und Weise, wie Menschen mit dem Tod umgehen?
Also da gibt es natürlich immense Unterschiede. Alle Traditionen und Kulturen und Völker, die den Tod tatsächlich integrieren, genauso wie die Geburt, sind Völker, die sehr verbunden mit sich, miteinander, mit Großmutter Erde, mit der irdischen und greifbaren, wie auch mit der geistigen und unsichtbaren Welt verbunden sind. Das sind alles Traditionen und Kulturen, die sich in Einklang bewegen und die um die Mysterien des Lebens, und zu denen gehören gerade Geburt und Tod. Die Geburt ist sozusagen das Mysterium des Todes aus der geistigen Welt in die irdische Welt. Und das Mysterium des Todes ist das Mysterium der Geburt wieder nach Hause zurück. Dass wir diese großen Mysterien, wenn wir in Einklang mit ihnen leben und damit auch die Kostbarkeit des Lebens, wie auch die allewigliche und allumfängliche und allgegenwärtige Verbindung mit der geistigen Welt ehren und um sie wissen und mit ihr und in ihr lebendig leben. Das Resultat davon ist ein Leben in Einklang. Denn diejenigen, die vor uns gegangen sind, sind immer noch an unserer Seite und haben aber einen viel weiteren und größeren Blick. Sie begleiten uns, sie segnen uns, sie blicken mit Wohlwollen auf uns. Sie sind an unserer Seite und sie sind für jede Frage offen, die wir ihnen stellen, wenn es um Entscheidungen beispielsweise geht. Das heißt, die Rückkehr in neue Erde ist deswegen bedeutsam und wichtig und überlebensnotwendig, weil wir uns dort endlich wieder in Einklang bewegen werden. Und es wird nichts geben, was
Jetzt hören wir.
das ja, wahres Menschsein ausmacht.
Welche Tipps kannst du uns nun geben, um das Leben trotz der Gegenwart des Todes zu genießen?
Ich würde sagen, die Gegenwart des Todes lässt es uns überhaupt erst genießen. Die Gegenwart des Todes macht uns bewusst, dass kein Augenblick ist wie ein anderer, dass jeder Moment unwiderruflich einzigartig ist. Und das lässt uns das Hier und Jetzt vollständig auskosten, weil es eben nicht so ist, dass wir am Montag schon an den Freitag denken, wenn endlich das Wochenende beginnt, sondern den Montag vollständig auskosten. Weil es angesichts des Todes auch keine Rolle spielt, ob es Montag oder Freitag ist und ob wir gerade Urlaub haben und Ferien sind oder ob wir in uns im sogenannten Alltag sind. Im Angesicht des Todes gestalten wir unser Leben so, dass wir im Hier und Jetzt sind. Und im Hier und Jetzt sein heißt mit ganzem Bewusstsein da sein. Und alles, was wir mit ganzem Bewusstsein und ganzem Herzen machen, ist etwas, was wir in heiliger Weise verrichten. Dazu zählt, also wir können eine Toilette putzen, damit sie halt sauber ist. Wir können eine Toilette putzen in Hingabe und Freude. Einen Dienst zu tun an der Toilette und diesen Ort zu ehren, uns zu ehren, weil wir es in dieser Weise verrichten und die Menschen, die diese Toilette benutzen. Und damit haben wir das gelebt, was die Seele sich wünscht, nämlich Liebe in alles hineinzubringen. Das heißt, die Gegenwart des Todes macht uns bewusst, jeder Moment ist einzigartig und lässt ihn uns auskosten. Und jeder Moment, in den wir Bewusstheit hineinbringen, ist ein heiliger Moment. Deswegen ist es in vielen Klöstern, also insbesondere tibetischen Klöstern, aber auch christlichen Klöstern, lebendiger Bestandteil der täglichen Zeremonien, den Boden zu putzen, Gebete zu verrichten, Meditationen zu machen, Dinge zu tun, die eigentlich profane Alltagsverrichtungen sein könnten und sie in göttlicher Weise zu tun. Und dadurch werden sie zu etwas Heiligem. Und alles, was wir in heiliger Weise tun, ist etwas, wie es ursprünglich gedacht ist. Und das heißt, und da ist jetzt ganz wichtig zu wissen, dass es dieses Heilig gibt, was von der Kirche sozusagen festgelegt wurde, was sehr viel mit ich versage mir Freude zu tun hat. Das ist damit nicht gemeint. Mit dem Heilig, von dem ich spreche, ist gemeint, ich bin ganz und gar in diesem Augenblick mit allem, was ist. Und ich erlaube mir, mit allem zu sein und in so tiefem Einverstanden sein mit allem zu sein, wie es nur das Göttliche sein kann. Und ich erlaube mir, dieses Göttliche in alles hineinzutragen, möge es noch so profan auf seiner Oberfläche sein. Und dadurch, dass ich diese Bewusstheit und diese Liebe und dieses voll und ganz Hiersein in die Dinge hineinbringe, sind sie göttlich und werden sie göttlich. Und das ist die Präsenz des Todes im Leben und seine Auswirkung.
Das könnte schon fast das Schlusswort sein. Aber vorher habe ich trotzdem noch mal eine Frage. Und zwar, wie können nun die Teilnehmer mit dir in Kontakt treten, wenn sie eine Wegbegleiterin gerade in ihrer Trauer oder der Angst vor dem Tod benötigen?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Die offensichtlichste und einfachste ist es, auf meine Webseite zu gehen und dort unendlich viel zu finden, was erhebend, erinnernd, heilsam ist. Heilungswerkzeuge, Veröffentlichungen, Artikel, Lesungen, Meditationen. Da findet man unbeschreiblich viel, auch in meinem Videokanal. Ganz, ganz viel, was da nährend und erhebend ist. Und ansonsten kann man meinen Inselbrief abonnieren, den versende ich einmal monatlich, der ist kostenfrei, wo ich auch immer ganz, ganz viel teile, was hilfreich, nährend, erinnernd, kostbar ist. Und dann natürlich auch der direkte Kontakt, sei es über die Anmeldung zu einem Kreis oder Seminar mit mir, wo diese Dinge immer Thema sind. Oder zu einer Wegbegleitung mit mir. Und Wegbegleitung mit mir heißt, also die meisten Menschen kommen zu mir, wenn sie an einer Schwelle sind, wo sie spüren, da würde ich gerne weitergehen und irgendetwas hindert mich daran. Aber das, was mich da ruft, ist wirklich groß und es ist mir wirklich wichtig, dass ich diese Verwirklichung von Liebe hier auf Erden, dass mir die gelingen möge. Da ja. Begleite ich dann.
Danke. Also ich werde diese Dinge, von denen du eben gesprochen hast, auch unter dem Video verlinken, sodass jeder darauf Zugang hat. Ja, Katharina, jetzt möchte ich doch ganz gern, dass du nochmal zusammenfassend in zwei, drei Sätzen den Teilnehmern des Kongresses sagst, was du ihnen einfach auf den Weg geben möchtest.
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, es gibt keinen Anlass, den Tod zu fürchten, weder den eigenen Tod noch den Tod der Menschen, die um uns sind. Es gibt nur Anlass zu lieben und die Liebe im Hier und Jetzt zum Ausdruck zu bringen und eben morgens aufzuwachen und nicht zu denken, oh Mist, heute ist Montag, leider ist das Wochenende vorüber, sondern sich zu denken, oh meine Güte, was für ein Tag liegt vor mir, so viele Stunden, in denen ich in irgendeiner Weise beitragen kann, meine Verbundenheit mit dem Göttlichen, dieses Einssein, was wie ich gedacht bin, heute zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ich die große Freude und Ehre habe, dass jemand neben mir liegt, diesem Wesen, sei es ein Tier, sei es ein Mensch, sei es eine Pflanze, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und schon hat ein guter Tag begonnen und einer im Angesicht des Todes.
Danke, Katharina. Ich danke dir, dass du uns deine Sicht über den Tod und die Trauer nahegebracht hast. Mögen wir doch nun in der Lage sein, diese Gedanken, insbesondere Gedanken der Liebe, auch in unser Leben zu integrieren. Herzlichen Dank, Katharina. Und ich danke auch allen Teilnehmern fürs Zuhören. Seid gesegnet. Danke.
Ich danke dir, liebe Christina, dass wir so tief da eintauchen konnten. Das empfinde ich als ganz, ganz besonders segensreich. Ich danke allen, die mit uns sind. Und so wie du eben, segne ich auch dich und alle, die mit uns sind und Großmutter Erde und all ihre Kinder. Danke, danke, danke von ganzem Herzen.